dem ehrwürdigen Vater in Christus, Bruder Crescentius, durch Gottes Gnade Generalminister, entbieten Bruder Leo, Bruder Rufinus und Bruder Angelus, einst Gefährten unseres hochseligen Vaters Franziskus, ergebene Hochachtung.
Mit diesen Worten beginnt ein Brief, der am 11. August 1246 in der mittelitalienischen Stadt Greggio von drei Franziskanerbrüdern unterzeichnet wurde.
Auf Befehl des letzten Generalkapitels und auch auf euren eigenen Befehl sind die Brüder verpflichtet, Zeichen und Wundertaten des hochseligen Franziskus eurer Paternität zu berichten. Wir, die längere Zeit mit ihm zusammenlebten, hielten es daher für gut, einige von seinen vielen Taten eurer Heiligkeit mitzuteilen. Diese Taten haben wir mit eigenen Augen gesehen oder von anderen Brüdern erfahren.
Mit diesem Schreiben schickten die drei ihrem Generalminister Crescentius von Jesi die sogenannte Drei-Gefährten-Legende mit Berichten über das Leben und Wirken des Franziskus von Assisi.
Der Brief und das beiliegende Manuskript waren die Antwort auf einen Aufruf, den Crescentius, der Generalminister der Franziskaner, 2 Jahre zuvor an alle Brüder geschickt hatte. Darin hatte er aufgefordert, alle Aussprüche und Ereignisse von Franziskus zu sammeln und an ihn zu schicken. Es gab zwar bereits eine Vita des Franziskus, die der Franziskanerbruder Thomas von Celano im Auftrag von Papst Gregor IX. Geschrieben hatte, doch inzwischen war deutlich geworden, dass in Celanos Legende noch so manches Berichtenswerte über Franziskus fehlte.
Die Drei-Gefährten-Legende stand von Anfang an in einem besonderen Ansehen, da Bruder Leo, der Sekretär und Beichtvater des Franziskus, einer der drei Mitverfasser war. Aus diesem Grund gab Crescentius von Jesi nun Thomas von Celano den Auftrag, noch einmal eine Vita des Franziskus zu schreiben, in der er die Drei-Gefährten-Legende und alle anderen neu eingegangenen Informationen aufarbeiten sollte. Da inzwischen Papst Gregor IX. Verstorben war, der die erste Vita über Franziskus bei Thomas von Celano in Auftrag gegeben hatte, konnte Bruder Thomas jetzt frei vom Einfluss aus Rom seiner zweiten Franziskus-Vita eine zum Teil völlig neue inhaltliche Prägung geben.
Zu diesem Zeitpunkt begannen aber auch andere Brüder ohne offiziellen Auftrag ihre eigene Franziskus-Legende zu schreiben. Auffällig war, dass die Franziskus-Darstellungen nun auch immer stärker voneinander abwichen. Schon zu Lebzeiten des Franziskus hatte es verschiedene Strömungen in der Gemeinschaft gegeben, von denen nun jede bemüht war, Franziskus auf ihre Seite zu ziehen und sein Wirken in ihrem Sinne zu interpretieren. Das schlug sich nun in den zahlreichen Legenden nieder, die inzwischen in den Ordenshäusern der Franziskaner in Umlauf waren. Helmut Feld, Professor für historische Theologie am Institut für europäische Geschichte in Mainz.
Im Gegensatz zu offiziellen Franziskus-Biografien enthalten die nicht offiziellen Legenden viele wertvolle Erinnerungen der Gefährten des Franziskus an dessen Persönlichkeit und die ursprüngliche Gestalt der franziskanischen Bruderschaft. Mit der Betonung des Wertes der in den nicht offiziellen Legenden enthaltenen Traditionen gegenüber offiziellen Lebensbeschreibungen soll keineswegs bestritten werden, dass auch die Erinnerungen der Gefährten des Franziskus tendenziös sind.
Die inoffiziellen Biografien stammen zu einem großen Teil von den Brüdern, die die Entwicklung des Ordens kritisieren. Dabei handelt es sich um die radikale Fraktion unter den Franziskanern, die mehr Distanz zur Kurie in Rom wollten. Diese sogenannten Spiritualen vertreten auch weiterhin die konsequente Armutsforderung des Franziskus, die von der anderen Fraktion, also den gemäßigten Franziskanern, den sogenannten Konventualen, abgemildert worden war. Veit Jakobus Dietrich, Professor an der Fakultät für evangelische Theologie an der Universität Hohenheim.
Beide Sichtweisen, die der offiziellen wie die der oppositionellen Gruppe, verfolgen somit ein bestimmtes Interesse. Sie versuchen, mit der Autorität des Franziskus ihre Position zu stärken. Manche Erzählungen werfen demnach eher Licht auf die Auseinandersetzungen im Orden als auf die historische Gestalt des Franziskus.
Stärker durchsetzen konnte sich aber schon bald die gemäßigte Fraktion der Konventualen, die von Anfang an auch eine enge Bindung an die Kurie in Rom suchte. Im Auftrag dieser Gruppe verfasste der Generalminister Bonaventura dann in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts, also etwa eine Generation nach Franziskus, eine große und eine kleine Franziskus-Legende, die vom Generalkapitel des Ordens in Paris 1266 zu den einzigen legitimen und geduldeten Lebensbeschreibungen des Franziskus erklärt wurden. Alle älteren Legenden mussten jetzt vernichtet werden. Das galt auch für die beiden offiziellen Legenden, die Thomas von Celano vorher im Auftrag des Papstes und des Ordens verfasst hatte. Von nun an prägte Bonaventuras Darstellung des Franziskus für Jahrhunderte das offizielle Bild von Franziskus. Der französische Mediävist Jacques Le Goff.
Die Anforderungen der modernen Geschichtswissenschaft revidierten dann dieses traditionelle Bild des Heiligen und haben Ende des 19. Jahrhunderts erstmals das verstümmelte, zurecht geschminkte und süßliche Bild korrigiert, das Bonaventura von Franziskus gezeichnet hatte.
Dies war vor allem deshalb möglich, weil die Aufforderung von 1266, alle anderen Franziskus-Legenden zu vernichten, glücklicherweise nicht überall befolgt worden war. Auch Bruder Leo, der Sekretär und langjährige Gefährte von Franziskus, soll sich der Vernichtungskampagne widersetzt haben. Der evangelische Theologe und Franziskus-Biograf Klaus Reblin.
Dass sich dennoch viele andere Legenden erhalten haben, verdanken wir mutigen Brüdern, die ihre Aufzeichnungen noch rechtzeitig vor der Vernichtung in die Klöster mutiger Frauen gebracht haben. Von Bruder Leo wird erzählt, dass er jahrelang Abend für Abend von Santa Maria degli Angeli unterhalb von Assisi nach San Damiano lief, um das, was er tagsüber aus der Erinnerung aufgeschrieben hatte, bei den Schwestern der heiligen Clara in Sicherheit zu bringen.
So konnte die Franziskusforschung, die vor allem mit dem französischen Theologen Paul Sabatier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann, im Laufe der Zeit zahlreiche schriftliche Quellen und auch einige authentische Schriften von Franziskus selbst wieder auffinden. In fast allen Fällen waren sie sorgfältig in Klöstern aufbewahrt worden. Helmut Feld.
Alter, gegenseitige Abhängigkeit, historische Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der einzelnen Lebensbeschreibungen sind Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die unter der Bezeichnung Franziskanische Frage in die Geschichte der Forschung eingegangen und bis heute nicht abgeschlossen sind.
Auch das genaue Geburtsjahr des Franziskus von Assisi ist unbekannt. Die Franziskusforscher sind bis heute uneinig darüber, ob er nun 1181 oder 1182 geboren wurde. Für welches Jahr man sich entscheidet, hängt dabei davon ab, aus welchem Teil Italiens der Verfasser einer schriftlichen Quelle stammte. Denn die Jahreszählung war damals in Italien sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel in Venedig der Jahresanfang am 25. Dezember war, begann das Jahr in Mittelitalien am 25. März und in Süditalien am 1. September.
Auf jeden Fall fällt das Geburtsjahr des Franziskus in die Regierungszeit des Stauferkaisers Barbarossa. Als dessen Sohn und Nachfolger, Kaiser Heinrich VI., dann 1197 starb, gerieten die politischen Kräfteverhältnisse in Italien durcheinander, weil der Erbe Heinrichs, Friedrich Roger, der spätere Kaiser Friedrich II., noch ein Kind war und unter die Vormundschaft von Papst Innozenz III. Geriet. Ulrich Köpf, Professor für Kirchengeschichte an der Fakultät für Evangelische Theologie der Universität Tübingen.
Als Franziskus zur Welt kam, lag in der Rocca, der Burg auf der Höhe des Stadthügels von Assisi, eine deutsche Besatzung unter dem schwäbischen Ritter Konrad von Irslingen als Stadtherrn. Nach dem Tode Heinrichs VI. Brach die Herrschaft der Staufer in Mittelitalien zusammen. Papst Innozenz III. Konnte sich um die Wiedererrichtung eines ausgedehnten Kirchenstaates bemühen. Bevor sie ihre Stadt aber dem Papst auslieferten, zerstörten die Bürger von Assisi die Rocca und bauten mit ihren Steinen die Stadtbefestigung weiter aus. Bereits 1205 trat die Stadt dann wieder auf die Seite der Staufer. 1220 stand sie dann erneut unter päpstlicher Herrschaft.
Franziskus wuchs in einer politisch bewegten Zeit in einem wohlhabenden Elternhaus behütet auf. Er war der älteste Sohn des reichen Tuchhändlers Pietro di Bernardone, der sich sehr häufig geschäftlich in Südfrankreich aufhielt, woher vermutlich auch Franziskus' Mutter Donna Pica stammte. Getauft war er auf den Namen Giovanni Battista, also Johannes Baptist. Aber schon früh erhielt er von seinem Vater den Beinamen Francesco, was Franzose bedeutet, den er auch später beibehielt. Helmut Feld:
Es kann als sicher gelten, dass er anhand des Psalters die lateinische Sprache lesen und schreiben lernte. Er lernte auch die damals aus Frankreich kommenden ritterlichen Dichtungen und Erzählungen kennen, wie das Rolandslied und die Arthurs- und Gralssage.
Veit Jakobus Dieterich:
Die beiden Fremdsprachen, Lateinisch und Französisch, beherrschte er jedoch nicht perfekt. Lesen und Schreiben fielen ihm niemals leicht. Später diktierte er meist seine Briefe und andere Schriften. Gern bezeichnete er sich denn auch als einen Ungebildeten. Doch wollte er mit diesem Begriff vielleicht ausdrücken, dass er ein Laie und kein studierter Kleriker war.
Übereinstimmend sprechen die Legenden davon, dass Franziskus als junger Mann den aufwendigen Lebensstil eines verwöhnten Sohnes reicher Eltern pflegte. Jacques Le Goff:
Der junge Mann verbrachte seine Zeit mit den üblichen Vergnügungen seines Standes, mit Nichtstun, Klatsch, Liedern und Mode, aber nichts darüber hinaus. Er strebte die Rolle eines Anführers der Jeunesse Dorée an. Er war, und daran ist nicht zu zweifeln, vor allem ein gewaltiger Verschwender.
Außerdem fiel Franziskus schon früh dadurch auf, dass er gern in die Rolle eines Schauspielers schlüpfte und Ereignisse, die um ihn herum geschahen, nachspielte. Klaus Reblin:
Franziskus muss schon in seiner Jugend ungewöhnlich sensibel und außerordentlich fantasievoll gewesen sein. Alles, was er liest oder hört, die Geschichten von Karl dem Großen etwa oder von König Artus und seiner Tafelrunde, verwandelt sich für ihn sogleich in Bilder. Und zu der intensiven Aufnahmefähigkeit kommt sein darstellerisches, schauspielerisches Talent, das ihn später in die Lage versetzt, alles, was er denkt, in symbolische Handlungen umzusetzen.
Franziskus Vorliebe für Ritterromane ließ in ihm aber auch immer stärker den Wunsch aufleben, selbst in den Ritterstand erhoben zu werden. Deshalb trainierte er den Umgang mit Waffen und beteiligte sich als 20-Jähriger mit Begeisterung an dem Städtekrieg zwischen Assisi und seiner mächtigen Rivalin Perugia. Hoch zu Pferde, wie ein Ritter, nimmt Franziskus an diesem Krieg teil. Aber er hat dann auch die Niederlage Assisis in dieser Schlacht erlebt und ist in Gefangenschaft geraten, aus der er erst nach einem Jahr wieder freigelassen wird.
Im Anschluss an diese Zeit im Kerker in Perugia ist er krank geworden. Es wird berichtet, dass er nach seiner Rückkehr nach Assisi ein Jahr lang das Bett hüten musste. Es ist aber nicht überliefert, um welche Krankheit es sich dabei handelte. Veit Jakobus Dieterich:
Die Franziskus-Legenden erzählen von einer tiefen körperlichen, seelischen und geistigen Krise nach seiner Rückkehr.
Sobald er sich wieder gesund fühlte, verfolgte er sofort wieder seinen Plan, zum Ritter geschlagen zu werden. Deshalb schloss er sich einem Adeligen aus Assisi an, der nach Apulien zog, um dort mit den Truppen des Papstes gegen Anhänger der Staufer zu kämpfen. Franziskus hoffte, für seine Dienste in diesem Kampf endlich den Ritterschlag zu erhalten. Veit Jakobus Dieterich:
Anschaulich erzählt eine alte Legende von einem Traum, in dem Franziskus einen Palast voller Waffen und Ritter sah. Franziskus habe diesen Traum mit den Worten kommentiert: Ich weiß, dass ich noch ein großer Fürst sein werde.
Doch schon bald sollte sich zeigen, dass für Franziskus alles ganz anders kommen sollte.
Er machte sich also mit Eifer auf den Weg und war schon bis Spoleto gekommen, um nach Apulien zu ziehen. Da begann er leicht zu erkranken.
So berichtet es die Drei-Gefährten-Legende. Franziskus war 1205 auf dem Weg nach Süditalien, wo er sich im Krieg auf der Seite der Truppen des Papstes gegen die Anhänger der Staufer bewähren wollte, um endlich in den lang ersehnten Ritterstand erhoben zu werden. Doch bevor er überhaupt sein Reiseziel erreicht hatte, beschloss er plötzlich über Nacht seinen Plan aufzugeben. Ulrich Köpf, Professor für Kirchengeschichte an der Fakultät für Evangelische Theologie an der Universität Tübingen:
Bereits bei Spoleto brach er seine Reise ab. Was immer der Grund gewesen sein mag, er bedeutete noch keine Absage an die alten Ziele, aber er verschaffte Franziskus Gelegenheit zur Besinnung. Der Verlauf dieses Vorgangs lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
Die alten Legenden sprechen an dieser Stelle davon, dass Franziskus während seiner Übernachtung in Spoleto im Traum eine Vision gehabt habe, die ihn zur Umkehr veranlasst hätte. Als er dann nach Assisi zurückkommt, führt er sein Leben mit denselben Gewohnheiten wie vor seiner Abreise. Er nimmt mit seinen Altersgenossen an den üblichen Mahlzeiten und Feiern teil. Chiara Frugoni, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Rom.
In den Augen seiner Familie und der Freunde musste die unverzügliche Heimkehr als Scheitern erscheinen. Denn wo waren nun die gewonnenen Schlachten, die aus dem Kaufmann einen Ritter machen sollten? Die Prahlereien waren wie Seifenblasen zerplatzt. Vielleicht, um sein angeschlagenes Image wieder aufzupolieren, um indiskreten Fragen zuvorzukommen oder sein eigenes inneres Unbehagen zu verbergen, feiert Franziskus nun noch mehr mit den Freunden als zuvor.
In dieser Zeit kommt es zur Lebenskrise. Der Versuch, in den Adelsstand aufzusteigen, ist gescheitert. Der üppige Lebensstil, den er sich als Sohn sehr wohlhabender Eltern leisten kann, befriedigt ihn nicht mehr. Die Legenden sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass Franziskus, während er nach einem Bankett mit seinen betrunkenen Kumpanen nachts durch die dunklen Straßen der Stadt zog, ein ekstatisches Erlebnis hatte.
Plötzlich wurde sein Herz von einer solchen Freudigkeit erfüllt, dass er weder sprechen noch sich rühren konnte. Er war nicht mehr imstande, etwas anderes zu empfinden oder wahrzunehmen, als jenes Gefühl der Freude, das ihn so weit vom leiblichen Bewusstsein hinwegtrug.
Mit dieser Form der Entrückung in den nächtlichen Straßen von Assisi wird deutlich gemacht, dass im Bewusstsein des Franziskus eine Umkehrung aller bisher geachteten Werte ihren Anfang genommen hat. Veit Jacobus Dieterich, Professor an der Fakultät für Evangelische Theologie der Universität Hohenheim.
Die Legenden schmücken den Wandlungsprozess aus, gliedern ihn in Stufen, verdichten die entscheidenden Wendepunkte zu anschaulichen Szenen, die nach dem Vorbild der Bekehrungsszenen biblischer und kirchlich-geschichtlicher Gestalten entworfen sind.
Franziskus hat selbst am Ende seines Lebens geschrieben, dass für ihn in dieser Zeit die Begegnung mit den Aussätzigen ein Schlüsselerlebnis gewesen sei. Während er sich vorher vor den Leprakranken geekelt habe, sei er durch das Zusammensein mit ihnen völlig verwandelt gewesen. Er habe ihre Wunden gewaschen und gepflegt und sogar ihre Hände geküsst.
Manche Historiker sehen daher in der Begegnung des Franziskus mit den Leprakranken den eigentlichen Grund, warum er seinen früheren Lebensstil aufgegeben habe. Doch wenn man die ältesten Berichte von Zeitgenossen nimmt, dann wird deutlich, dass man von einem längeren Prozess der inneren Verwandlung bei Franziskus ausgehen muss. Helmut Feld, Professor vom Institut für Europäische Geschichte in Mainz.
Der Gang unter die Aussätzigen hatte für die Bekehrung des Franziskus nicht die entscheidende Bedeutung. Der Aufenthalt unter den Leprosen blieb vielmehr eine, wenn auch nicht unwichtige, Episode.
Über die Zeit, die Franziskus mit den Leprakranken verbracht hat, gehen die Meinungen in der Forschung auseinander. Die Aussätzigen spielten auf jeden Fall nur für eine begrenzte Zeit eine besondere Rolle für Franziskus. Als später Bruder Jakobus die Aussätzigen in die Gemeinschaft der Brüder integrieren wollte, hat Franziskus dies kategorisch abgelehnt. Veit Jakobus Dieterich.
Vielleicht ahnte er, dass der qualitative Unterschied zwischen dem Ausgestoßensein der wirklich Kranken und der eigenen, freiwilligen, inszenierten und insofern artifiziellen Isolation eben doch nicht aufzuheben war, dass da eine unsichtbare, aber nicht zu überwindende Grenze blieb.
Ähnliches gilt für sein Verständnis der Armut. Die Armut, die Franziskus wollte, war selbst gewählt. Er und seine Brüder waren ja nicht arm, weil sie durch Krankheit oder einen Unfall alles verloren hatten und daher betteln mussten, wie es damals üblich war. Der evangelische Theologe und Franziskus-Biograf Klaus Reblin.
Die Armut des Franziskus ist nicht zu verwechseln mit jener Geißel der Menschheit, die das Leben verdirbt. Einer solchen Armut hätte Franziskus sich nie geweiht. Ihm geht es nicht um gezwungene, quälende Armut, um Not und Entbehrung, sondern um eine freiwillige, fast spielerische Armut, die dem Geist neue Räume eröffnet. Wenn er nicht hatte, was jeder normalerweise besitzt und besitzen will, erfüllte ihn das mit einem elementaren Gefühl der Freiheit. Wer dagegen in Not ist, dem fehlt, was er wirklich braucht. Deswegen hat er das Gefühl, betrogen und unfrei zu sein. Solche Not hätte Franziskus nie verherrlicht.
Dennoch wollte er wissen, wie die Menschen behandelt wurden, die das Schicksal an den Bettelstab gebracht hatte. Zum Beispiel hatte er sich bei einer Pilgerfahrt nach Rom vor dem Petersdom mit den geliehenen Kleidern eines Bettlers unter die Bettler gemischt und die vorbeiziehenden Pilger um Almosen gebeten. Auch das blieb nur eine einmalige Erfahrung.
Die ihn aber auch um die Erkenntnis bereicherte, dass es zwischen der äußeren, zur Schau gestellten Religion und der inneren, mit dem Herzen gelebten Religion eine große Diskrepanz geben kann. Anton Rotzetter, Dozent an der Hochschule der Franziskaner und Kapuziner in Münster.
Hier sieht er, dass es Leute gibt, die religiöse Akte vollziehen und die Apostel verehren, aber kein Herz haben. Mit dieser Religion will Franziskus nichts zu tun haben. Mit viel Lärm provoziert er alle Anwesenden dadurch, dass er all sein gesammeltes Geld in das Apostelgrab hinunterwirft und demonstrativ die Kirche verlässt.
Als er nun zurück nach Assisi kommt, entflieht er immer öfter dem vorgeprägten bürgerlichen Alltagsleben. Er sucht die Einsamkeit der Wälder. Und hier, am Berghang unterhalb von Assisi, in der halb zerfallenen kleinen Kirche San Damiano, kommt es für seine künftige Religiosität und Lebenshaltung zu dem wahrscheinlich folgenreichsten Ereignis.
Denn als er dort, vor dem auf Holz gemalten Kruzifix meditiert, spürt er, dass der Gekreuzigte ihn ansieht und zu ihm die berühmten Worte spricht: »Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.« Die alten Legenden betonen in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass der Gekreuzigte die Lippen bewegt hätte. Helmut Feld.
Der Kruzifixus von San Damiano ist der erste sprechende Kruzifixus in der christlichen Religionsgeschichte. Zum ersten Mal seit der Antike spricht wieder ein Gottesbild. Es zeigt sich darin ein Wiedererwachen von Elementen der antiken vorchristlichen Religion, das auch anderwärts bei Franziskus zutage tritt. Dass dies keine vage religionsgeschichtliche Hypothese oder Vermutung ist, zeigt die Darstellung, die Bonaventura in seiner Legenda Major von dem Ereignis gibt. Während die beiden älteren Legenden eindeutig den visuellen Eindruck der Vision wiedergeben, beseitigt Bonaventura dieses heidnische Element, indem er sagt, der Heilige habe mit seinen Ohren eine Stimme gehört, die vom Kreuz herkam.
Alle Verfasser von Franziskus' Legenden versuchen auf ihre Art zu deuten, was Franziskus damals erlebt haben könnte. Da das Kruzifix von San Damiano bis heute erhalten ist und inzwischen in der Basilika Santa Chiara in Assisi ausgestellt wird, gibt es immer noch zahllose Spekulationen darüber, wie Franziskus dieses auf Holz gemalte Bild des Gekreuzigten wahrgenommen haben könnte. Helmut Feld.
Man darf annehmen, dass sich dem mittelalterlichen frommen Betrachter, dessen Wahrnehmungsvermögen nicht durch den alltäglichen Einbruch von Bilderfluten abgestumpft war, jedes Detail eines Meditationsbildes einprägte und, wenn er intelligent genug war, von ihm verarbeitet und weitergedacht wurde.
Ohne über das erlebte Gefühl und die damit verbundenen inneren psychischen Vorgänge zu spekulieren, wird man auch die Visionen des Franziskus in diesem Zusammenhang mit seiner Meditation sehen müssen. Helmut Feld.
Was sich in seinen Visionen und Bildvorstellungen zeigt, sind Äußerungen religiösen Denkens. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein Denken in der Art der Schultheologie oder der Philosophie, vielmehr um ein Meditieren über Gott und die Welt, das in sehr tiefe Dimensionen hineinreicht.
Das bedeutete im Zusammenhang mit der Vision in San Damiano vor allem, dass Franziskus das Bewusstsein hatte, dass der Gekreuzigte ihm eine für sein weiteres Leben entscheidende Weisung erteilt hatte. Franziskus verstand dies zunächst im wörtlichen Sinn und machte sich schon bald daran, die Kirchenruine von San Damiano und auch andere Kirchen, wie die durch ihn weltbekannt gewordene Portiuncula, wieder aufzubauen. Helmut Feld.
Er begriff dann aber auch, dass in den Worten des Kruzifixus darüber hinaus der Wunsch nach einem Neubau der Kirche, einer Umgestaltung der christlichen Gesellschaft des Mittelalters zum Ausdruck kommt und dass dies ihm selbst als Lebensaufgabe zugedacht war.
Aber noch etwas hat das Kruzifix in San Damiano bewirkt. Es beeinflusst in besonders starkem Maße Franziskus' Vorstellungen von der Erlösung der Welt und der Erlösung der Kirche. Denn auf dem Tafelbild ist nicht nur Christus als Erlöser dargestellt, sondern auch die Wirkung seines erlösenden Leidens auf die gesamte Kirche und darüber hinaus. Bei genauer Betrachtung sind nicht nur die bekannten Personen unter dem Kreuz zu erkennen, sondern ebenso, wie über dem Kreuz die Auferstehung und Himmelfahrt dargestellt sind, gibt es auch eine eindrucksvolle Szene unter dem Kreuz. Helmut Feld.
Unterhalb der Füße des Kruzifixus waren, heute kaum noch erkennbar, diejenigen, die in der Unterwelt, also der Hölle, auf ihre Erlösung warten. Auf sie und vier Engel unter den Armen des gekreuzigten Heilands tropft dessen erlösendes Blut ebenso wie auf die unter dem Kreuz stehenden Personen. Unterwelt und Engelwelt scheinen so in die Erlösung einbezogen.
Diese kunstvoll dargestellten Erlösungsszenen auf dem Kruzifix von San Damiano wirken in Franziskus nach und beeinflussen später seine Überlegungen zur Erlösungsbedürftigkeit der gesamten Schöpfung.
Zunächst aber führt die Erfahrung in San Damiano zu einer vollkommenen Umorientierung seines Lebens. Franziskus war nun entschlossen, das Leben in der Welt und in Sünden, wie er es ausdrückte, ganz zu verlassen, um ein Leben als Büßer zu führen und den Auftrag, den er erhalten hatte, in die Tat umzusetzen. Er ist jetzt 26 Jahre alt, steht also im Erwachsenenleben und seine Suche hat jetzt ein Ende. Veit Jakobus Dietrich, Professor an der Fakultät für Evangelische Theologie an der Universität Hohenheim.
Bezeichnenderweise schließt er sich nicht einem der bestehenden Mönchsorden an, was eigentlich nahegelegen hätte, aber auch nicht einer der Gruppen der Armutsbewegung. Alle gewohnten gesellschaftlichen, kirchlichen und religiösen Rollen streift er ab. Nirgends schließt Franziskus sich an. Er will etwas Eigenständiges, Neues.